Und die Tigerfinken, da war das so, dass wir im Urlaub waren und mein Bruder sollte die füttern. Und dann haben wir im Urlaub einen Anruf bekommen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ach was, Pünktchen und Anton? Habe ich nur so gehört, ne? Und dann gucke ich so, was ist mit den Tigerfinken? Und dann hat meine Mutter mich so angeguckt und hat so kurz so komisch geguckt. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dass sie jetzt abgeholt wurden. Ja, jetzt geht's ihnen besser. Okay. Und dann hat sie aufgelegt. Ich so, was ist mit Pünktchen und Anton? Ja, die wurden abgeholt. Wir wollten die doch auf einen Hof geben. Da sind ganz viele Tigerfinken und da wohnen die jetzt. Und ich so, yeah, strange. Ohne Scheiß, so 10 Jahre später oder so wurde dieses Familiengeheimnis endlich mal gelüftet. Und zwar hat mein Bruder diese Finken zwar gefüttert, aber er hat ihnen kein Wasser gegeben. Richtig miese Arschlochnummer. Pünktchen und Anton, sie sind nie auf den Gnadenhof gekommen.
Auf den großen Tigerfinkenhof. Ja, weil da gibt es ja auch so viele.
Ja, ich habe, dass ich das nie hinterfragt habe, ne? Welcher Hof nimmt Tigerfinken? Aber egal.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas.
Heute der schlimmste Umzug aller Zeiten.
Können wir bitte gehen? Können wir bitte gehen?
Warum?
Auf diese Pisse hier keinen Bock ab.
Wir haben hier ja oft Geschichten, die in den USA spielen oder in Europa. Und heute betreten wir einen Kontinent, auf dem wir noch nie waren.
Ich habe lange darauf gewartet, dass es mal nicht irgendwie in Massachusetts oder Russland spielt. Ja, geil.
Wir gehen nach Indien und gehen in eine Zeit, in der wir noch nie waren, ins 14. Jahrhundert. Aber ich will dir zuerst eine ganz banale Frage stellen. Und zwar, Anna, wann bist du das letzte Mal umgezogen?
Ach, krass. Also mit unserer Firma, mit unserem Büro im Januar. Und das letzte Mal so wirklich privat vor 10 Jahren im Januar.
Okay.
Schon seit 10 Jahren in der Wohnung, in der ich jetzt wohne.
Wie war das so?
Boah, das war emotional ganz schön anstrengend. Ja, weil wir beide ich bin quasi mit meinem Freund damals zusammengezogen. Und dann mussten wir aus beiden WGs halt alles ausräumen. Wir hatten beide nur so irgendwie ein Regal und ein Bett und mussten alles andere neu kaufen. Das war irre anstrengend. Dann war es zur Weihnachtszeit, wo man eh keine Zeit hat. Und dann musst du die alten WG-Zimmer streichen und es war scheiße.
Bei mir genau dasselbe. Emotional hoch anstrengend. Zu kleiner Transporter, ein Typ, der keinen Bock hatte. Zu viel Stuff. Nachbarn, die mein Vater sehr, sehr beleidigt hat. Und ich muss den heute immer noch begegnen.
Väter sind immer sehr unangenehm bei Umzügen. Da gibt es sowas auch Geschichten.
Ne? Ja, der hat gesagt, ach, geh da sterben und so. Das sind zu so einem alten Mann. Das ist sehr, sehr peinlich.
Angenehm.
Ja, also so, ja. Das ist ein Umzug, über den reden wir heute noch. Aber generell kann man, glaube ich, festhalten, Umzüge sind einfach so richtig scheiße. Ja. Und jeder weiß, je mehr man irgendwie umziehen will, desto beschissener ist das. Und die Geschichte, die ich dir heute erzählen will, handelt unter anderem auch von einem großen Umzug, nämlich dem Umzug einer ganzen Stadt, dem Umzug der Stadt Delhi. Und alle Bürgerinnen und Bürger sollten raus aus ihren Häusern, alles mitnehmen und 1000 Kilometer zu Fuß in eine neue Stadt laufen, die
Holy
dort erst gegründet wurde.
Shit, wow.
Und ich erzähle dir heute die Geschichte von dem Typen, der dachte, das ist eine richtig gute Idee. Sein Name ist Mohammed bin Tughlaq und er ist der wohl unfähigste Sultan in der Geschichte Indiens. Wir schreiben das Jahr 1325. Die Geschichte spielt im Sultanat Delhi. Das, was wir heute Indien nennen, das ist damals noch so ein paar Reiche aufgeteilt. Also so das Sultanat ist so das Größte auf dem Gebiet vom heutigen Indien. Das Reich, das Sultanat, geht von Nordindien bis tief in die Mitte des Landes, so von in der Nähe von Mumbai, heutiges Mumbai. Und es ist einfach so ein riesiges Reich, das unter der Kontrolle eines einzelnen Mannes steht, und zwar des Sultans. Im Jahr 1325 heißt dieser Mann Ghiyas-ud-Din Tughluq Schah der Erste. Und wären wir hier in einem Hollywood-Film, dann wäre das so unser strahlender Held, ja. Also das ist jemand, der hat sich hochgekämpft. Der ist Sohn eines Sklaven. Der hat sein ganzes Leben lang gefightet und gekämpft, bis er an diesen Hof mal gekommen ist. Ist dann wichtiger General geworden. Und als der alte Sultan stirbt, ist niemand da, der den Platz nehmen kann. Und zack, Ghiyas-ud-Din wird der nächste Sultan. Und tatsächlich gilt er bis heute noch als einer der herausragendsten Herrscher seiner Zeit. Der hat die Korruption bekämpft und die Mongolen, weil Nordindien drumherum sind ganz viele Mongolen, die immer wieder einfallen in das Gebiet des Sultanats und da ganze Landschaften ausrauben etc. Aber der Sultan, der hält dagegen, dem Volk geht's gut und das Volk liebt ihn. Und das ganze Land blüht eigentlich während seiner Regentschaft auf. Blöd ist nur, diese Regentschaft dauert nicht wirklich lang. Wir haben 1325, seit 5 Jahren ist er an der Macht. Und gerade hat er so im Süden eine wichtige Schlacht geschlagen und ist jetzt auf dem Rückweg nach Delhi. Und auf dem Weg macht dieser Sultan dann jede Menge Stopps, hält in den großen Städten an und richtet Empfänge aus. Und auf einem dieser Empfänge passiert's dann, die haben so ein Holzpavillon aufgebaut, damit er und seine Untertanen glanzvoller empfangen werden können. Und dann stürzt dieser Holzpavillon ein und der Sultan und große Teile seiner Delegation werden einfach erschlagen und sind sofort tot.
Oh Gott.
Ja. Die Frage ist jetzt, wer wird der neue Sultan? Und auftritt Muhammad bin Tughlaq, der älteste Sohn des gerade erschlagenen Sultans. Und als der in die Macht kommt, ist er gerade mal 25 Jahre alt. Und tatsächlich hat die Bevölkerung zu Beginn seiner Regentschaft jetzt große Hoffnung, dass unter dem Sohn alles genauso gut weitergeht oder eben besser wird wie bei seinem Vater. Nämlich, Muhammad ist sehr gebildet. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich dir unsere Expertin vorstellen will, und zwar Anujaj Chandramouli. Die hat ein ganzes Buch über Muhammad bin Tughlaq geschrieben.
Mein Name ist Anuja Chandramouli. Ich bin Kolumnistin, Rednerin, Geschichtenerzählerin und Autorin von 11 Büchern. Tughlaq war mein 10. Buch.
Das Buch heißt Muhammad bin Tughlaq, Tale of a Tyrant, also Geschichte eines Tyrannen. Und das ist der erste Hinweis darauf, dass sich das Volk irrt. Frau Chandramouli hat mir erstmal erklärt, warum das Volk sich damals so gefreut hat, dass Muhammad regiert. Nämlich, er war sehr schlau oder galt als schlau.
His father was very, very particular.
Sein Vater war sehr, sehr wählerisch. Er wollte sicherstellen, dass er die beste Ausbildung erhielt, die man für Geld kaufen konnte. Er war sehr bewandert in Theologie und Philosophie. Er hatte ein erstaunliches Gespür für wissenschaftliche Konzepte. Er hatte nichts übrig für Alkohol, Drogen, Rauchen oder Frauen. Und wissen Sie, er führte ein sehr gewissenhaftes Leben. Er war ein Gelehrter. Und das waren die Beschäftigungen, die ihn interessierten.
Das sind doch eigentlich gute Voraussetzungen.
Ja,
also ein Junge, der viel lernt.
Der lebt wie ein Mönch.
Ja, der liest wahnsinnig viel, beschäftigt sich mit Wissenschaft, mit Philosophie und Geisteswissenschaften. Also da ist doch Potenzial da.
Ja, der galt als super schlau und er muss auch so ein richtiger Besserwisser gewesen sein. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, der ist jetzt neu, ja, der Sultan. Er sitzt da in seinem Sultan-Kabinett, sage ich jetzt mal, um ihn herum alle Berater, alle Visiere etc. Und dann ist er mittendrin eben Sultan Muhammad und die Berater so: Also wie können wir es denn nur schaffen, dass unser Reich im Süden besser abgesichert ist? Und dann sagt Mohammed so: Ja, also wie Aristoteles schon sagte, die Feder ist leichter als das Schwert. Ja, Herr Sultan, aber nicht unterbrechen bitte, denn wer des Tigers Streifen zählt, der weiß, welche Stunde es geschlagen hat. Herr Sultan, aber geht hin und setzet meine Ideen um und denkt daran, der Mond ist schwerer als die Nacht.
Ich kann mir schon vorstellen, warum er kein besonders guter Sultan war.
Nee, weil das kannst du dir doch nicht vorstellen.
Naja, ich kann mir so vorstellen, dass man so alle so reingehen mit so einem Notizzettelchen und dann versuchen, diese schlauen Zitate mitzuschreiben. So, oh, fuck. Und dann gehen sie raus und sagen so, Hast du ein Wort verstanden, was der Dude gesagt hat? Und also, boah, fuck, ich hab drauf, du hast es gecheckt. Nee, keine Ahnung, ey.
Genau so ist das. Oh. Und vor allen Dingen ist er von seinen eigenen Ideen immer sehr überzeugt. Das ist halt so ein richtiger, ich hab da ein Buch zugelesen. Halt's mal, komm.
Also Mansplainer seiner Zeit auch schon.
Genau. Der Typ wird alle Erwartungen an ihn nicht erfüllen. Kleiner Spoiler, das Sultanat wird zwar noch ein bisschen weiter bestehen, aber er ist schuld, dass dieses ganze Reich eines Tages untergehen wird. Es wird sich von seiner Regentschaft nie wieder erholen, dieses Reich. Er ist halt ein krasser Idiot, der vorgibt, schlau zu sein. Und ja, am Anfang läuft aber doch alles super. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist es nämlich, die Kornkammern aufzumachen. Also viele Menschen im Sultanat, die hungern und danach halt nicht mehr. Weißt du, das Volk ist satt und zufrieden, die haben jetzt endlich mal was gegessen und die Kornkammern sind jetzt zwar geplündert, aber das Volk ist glücklich. Das ist die erste Idee, das Volk findet es super, aber er hat ja noch mehr Ideen, was er mit dieser neuen Macht so alles anstellen könnte. Es geht los mit einer Reform. Ihm fällt nämlich auf, die Mongolen, die fallen immer wieder ein und die rauben uns aus. Also wir müssen uns besser verteidigen. Ich setze einen neuen Steuersatz durch, der für alle Regionen gleich gilt. Und mit diesen Steuern kann ich dann mein Militär bezahlen. Zack, fertig, beste Reform. Das ist so eine typische Muhammad-Lösung. Die sieht auf dem Papier total logisch aus, macht aber in der Praxis, wenn man genau hinschaut, null Sinn. Denn zum Beispiel hat es in der Region Doab zu diesem Zeitpunkt seit 2 Jahren nicht geregnet. Die hatten also nichts, was man besteuern konnte. Oh. Aber er wollte halt trotzdem sein Geld und die Realität hat seinem Plan im Weg gestanden. Ihm war es aber scheißegal. Das Ergebnis war, die Bürger von Doab waren scheißsauer. Die haben Reisende überfallen, um die Steuern zahlen zu können. Scheiße. Und haben rebelliert.
Ja.
Also wer bisher gedacht hat, ach ja, was für ein netter kleiner Trottel, jetzt wird's krass. Weil Muhammads Reaktion auf diese Rebellen war krass. Also wenn ihr diesen Podcast mit kleinen Kindern hört, ohne Scheiß, dann drückt doch jetzt mal auf Pause oder spult 2 Minuten vor oder fragt euch, warum ihr diesen Podcast mit kleinen Kindern hört. Denn Muhammad geht mit größtmöglicher Härte und perfider Aggressivität gegen diese Rebellen jetzt vor. Und einer davon war sein eigener Cousin, der gegen ihn aufbegehrt hat. Und Frau Chandramudi erklärt uns jetzt, was er mit seinem Cousin gemacht hat.
Tughlaq war wütend, weil er sich von einem der Seinen verraten fühlte. Und seine Vergeltungsmaßnahme war selbst für die damalige Zeit grausam. Er ließ seinen Cousin in Stücke hacken. Oh Gott, was?
Hacked to pieces.
Was? Okay, warte, sorry. Okay, das ist so krass. Okay, ich drücke das hin.
Tughlaq war wütend, weil er sich von einem der Seinen verraten fühlte. Und seine Vergeltungsmaßnahme war selbst für die damalige Zeit grausam. Er ließ seinen Cousin in Stücke hacken und dann wurde das Fleisch mit Reis gekocht und mit Gewürzen aromatisiert und seinen eigenen Familienmitgliedern serviert.
Wow, also das hat Eskalationsstufen, die ich nicht kommen sah.
Ja, die Frau Chandramudi ist auch so freundlich dabei, wenn sie erzählt, dass
wie es gebraten wird.
Der hat aus seinem Cousin Gulasch gemacht und den seiner Familie zum Essen gegeben.
Leute.
Also sorry, es ist total krank. Es ist wirklich total krank. Aber so war er halt auch. Ne? Also total paranoid, rachsüchtig, jähzornig. Willst du noch ein Beispiel hören oder soll ich es dabei belassen?
Also ehrlich gesagt reicht mir das schon. Alle, die nicht 2 Minuten vorgespult haben und sich das jetzt gerade gegeben haben, den empfehle ich einfach mal kurz bei YouTube Zitronenbaby einzugeben. Und,
was ist das? Was passiert dann?
Eine Compilation von Babys, die Zitronen lutschen und dann lustige Gesichter machen. Das ist wirklich so, das stellt mich immer auf Null, nachdem ich irgendeine richtig abartige Scheiße gesehen habe.
Genau, macht mal kurz Pause.
Zitronenbabypause.
Zitronenbabypause.
Ding dong.
Es geht gleich weiter. Wir warten hier 2 Minuten auf euch. Also, nach der Zitronenbabypause geht's hier weiter.
Zitronenbaby mit Roll.
Ja, ich habe mich gefragt, warum haben die eigenen Leute dagegen nicht rebelliert? Ne? Also warum hatte der Mann keinen Unfall im Amt? Weißt du, irgendwie so ein Holzpavillon vielleicht, der einstürzt oder so und huch, er ist tot.
Hallo, Schicksal.
Ja, also die Antwort ist leider, er ist die Verkörperung von Zuckerbrot und Peitsche. Weil auf der einen Seite ist er halt auch derjenige, der die Kornkammern aufmacht und dafür sorgt, dass es dem Volk einigermaßen gut geht. Zumindest einigermaßen bis zu einem Zeitpunkt, nämlich der Zeitpunkt des großen Umzugs.
Jetzt kommen wir langsam.
Jetzt kommt die richtige,
zum Marsch.
Die richtige Scheißidee.
Zum Trauermarsch.
Die richtige Darwin gefällt das Idee in diesem, in dieser Folge. Delhi war damals schon die Hauptstadt des Sultanats und heute ja immer noch die Hauptstadt von Indien und liegt eben sehr, sehr weit im Norden Indiens, was damals schon zu einigen Problemen geführt hat. Ich habe jetzt nochmal so eine Beratersituation, die ich gerne werfen würde. Ne, also die Berater sitzen da so und sagen zu ihrem Sultan: Lieber Herr Sultan, unser Reich ist sehr groß, die Mongolen stehen vor der Tür. Wenn sie unsere Hauptstadt einnehmen, dann ist es vorbei. Außerdem ist unser Reich stark zersplittert. Alle Macht liegt in Delhi. Es wäre von Vorteil, wenn...
Schweiget! Ich habe eine Idee. Wenn der Berg nicht dem Esel in den Schwanz beißt, dann muss die Fliege eben selbst den Weg antreten.
Hast du dir das Zitat ausgedacht?
Das habe ich hier gerade ausgedacht.
Ja, es kann nur aus der Feder von Christian Alt kommen. So eine Kacke kann sich nicht mal der Sultan ausdenken. Okay.
Und dann alle so... Hä? Ja, ihr habt mich schon recht verstanden. Packet eure Sachen, wir ziehen um. Also.
Ja, so war das aber damals auch, als ich umgezogen bin vor 10 Jahren. Das ist die Konversation zwischen meinem Freund und mir.
Also dieses Problem ist, die Hauptstadt oben ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und seine Lösung für dieses Problem ist halt...
In den Süden gehen.
Ja. Mit allem. Ja. Mit Sack und Pack.
Ja, schlau.
Ja, tatsächlich ist das auf dem Papier gar nicht so eine dumme Idee. Ein zweites Machtzentrum wäre schlau. Das erklärt mir auch Frau Chandramouli.
Aber er war auch der Meinung, dass die Elite dazu neigte, die Ressourcen des Reiches in Anspruch zu nehmen. Er war der Meinung, dass Delhi die beste Architektur und die besten Bildungszentren besaß. Und er hielt es für eine gute Idee, etwas von diesem Reichtum zu verteilen, um ein weiteres Machtzentrum zu haben. Er wollte einfach die nächste Generation dazu ermutigen, sich über ihren Rang und ihre Stellung im Leben zu erheben, was alles sehr, sehr lobenswert war. Aber das Problem bei ihm war, wie immer, die Ausführung. In
life, which was all very, very laudable. But the problem with him, as always, was execution.
As always.
Love it. Ja, er hatte so eine Idee, aber die Umsetzung klappt halt nie. So.
Da kommt halt das typische Sultan-Problem, die Execution. Die Umsetzung klappt halt dann doch nicht.
Genau. Also er zwingt niemanden umzuziehen, aber er hat sehr, sehr, sehr hohe Belohnungen angeboten für die, die mit ihm den Weg antreten nach Dalautabad. So heißt der Ort. Auf Deutsch habe ich rausgefunden, Ort des Wohlstands. Ja, es ist ironisch, weil das ist natürlich, wird natürlich nicht so sein. Und dieser Weg ist sehr, sehr steinig. Fast die komplette Bevölkerung von Delhi macht sich auf den Weg, weil sie halt diese Belohnung haben wollen, von Delhi nach Dalautabad. Und das Ganze ist 1000 Kilometer entfernt. 1000 Kilometer sind die zu Fuß gegangen. Also jetzt nur noch zum Vergleich. Wenn du vom allernördlichsten Punkt in Deutschland zum allersüdlichsten läufst, sind das noch keine 1000 Kilometer.
Oh, krass, okay, wow.
Die Strecke, die du gehen müsstest, ist ungefähr von Flensburg an der dänischen Grenze bis runter nach Mailand.
Boah.
So weit sind die gelaufen, sind umgezogen. Und die hatten einfach auch all ihren Shit dabei. Und natürlich ist es so, dass auch Leute zu ihm kamen: Ehrwürdiger Sultan, glauben Sie wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ja, 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 das ist eine sehr gute Idee. Das ist die beste Idee, die jemals ein Mensch auch nur im Ansatz hatte. Und jetzt halt die Fresse.
Das sage ich auch, wenn ich bekifft bin. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte, und sagt bloß einer nicht das Gegenteil.
Ich ziehe jetzt um nach Hamburg.
Zu Fuß.
Zehntausende Menschen machen sich auf einen 1000 Kilometer langen Fußweg. Und auch unser Sultan wusste natürlich, dass das sehr anstrengend wird. Also hat er kleine Raststätten auf der Strecke errichten lassen.
So kleine Tesla-Ladestationen überall.
Genau. Und das ist, da gab es auch irgendwie ein Rewe to go. Ja. Dann kann man sich einen Karazza, die Hosentaschenpizza noch kaufen und noch einen Red Bull für den Weg.
Und
es gab, ja, es gab irgendwie noch 50 Cent, wenn du aufs Klo gegangen bist. Konntest du dann einlösen. Er hat auf jeden Fall so kleine Raststätten einrichten lassen und hat Straßen reparieren lassen. Aber seien wir ehrlich, bei diesem Umzug sterben sehr, sehr viele Menschen. Die es einfach physisch nicht packen. Es ist zu anstrengend.
Surprise.
Ja, und die mussten tatsächlich richtige Gräber entlang des Weges errichten, weil die Leute es nicht geschafft haben. Und all das nur, weil er halt dachte, er weiß es besser als alle anderen.
Er hätte sich mit seinen Beratern beraten sollen. Er hätte ein Team zusammenstellen sollen, um diesen großspurigen Plan auszuführen. Und genau das hat er nicht getan. Wie immer gab er großzügig Geld aus, weil er an sich und sein Handeln glaubte. Die Staatskasse war, wie Sie wissen, nach dieser Aktion völlig erschöpft. Und er ließ keine Straßen reparieren. Er ließ Raststätten entlang des Weges errichten, damit die Menschen Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten, Unterkünften und Ähnlichem hatten. All dies wurde im Voraus geplant. Aber das Problem in Indien ist, dass die Beamten sehr, sehr korrupt sind. Ein großer Teil dieser Gelder wurde von den verschiedenen Akteuren veruntreut. Und der Punkt ist, dass die reichen Leute keine Probleme hatten, den Weg von Delhi zu bewältigen. Die Ärmsten starben in Scharen, weil dies eine beschwerliche Reise zu Fuß war.
Also was Frau Chandramouli gerade gesagt hat, ist, erstens hat er dafür die ganze Schatzkammer geplündert. Zweitens hat er eben versucht, das Ganze ein bisschen erträglicher zu machen. Aber dieses ganze Geld kam nie so wirklich an, weil die damals einfach super viel Korruption schon hatten im Sultanat. Und die ganzen Reichen haben sich natürlich irgendwie hier geile Pferde geholt und geile Zelte gekauft für diese Überfahrt. Und die Armen hatten halt nichts. Und die haben auch nichts zu essen dann mehr bekommen, weil die Reichen sich alles einverleibt haben, etc. Das war einfach richtig scheiße für die Leute, die nichts hatten. In Dalautabad, als sie dann angekommen sind, es ist übrigens nur, falls jemand sich mit Indien auskennt, nicht so weit entfernt vom heutigen Mumbai. Heute ist da gar nichts mehr.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil Delhi ist ja mittlerweile, also Neu-Delhi ist ja immer noch im Norden des Landes. Ne?
Genau. Ja. Dalautabad, da leben 6000 Menschen, da sind nur Ruinen, das ist nix. Da bauen die eine kleine Stadt auf oder versuchen eine kleine Stadt aufzubauen. Aber besonders lang bleiben die nicht da. Mhm. Wieso? Was denkst du?
Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es viele einfach auch nicht richtig geschafft haben bis dahin.
Nee, es ist was, woran man hätte denken können. Weil die Frage ist ja, ja, wenn wir jetzt alle irgendwie da runtergehen und versuchen, unsere Macht im Süden zu konzentrieren, damit die Mongolen nicht mehr im Norden einfallen, wer passt dann eigentlich auf, dass die Mongolen nicht im Norden einfallen?
Oh, also du wirst mir jetzt nicht sagen. Bitte sag mir nicht, dass die Feinde einfach den gleichen Weg gehen, um die alle umzuhauen. Doch. Nein.
Nein. Also die Mongolen?
Also die Mongolen, die können auch reiten.
Die Mongolen. Die Mongolen machen sich natürlich auf den Weg nach Delhi, weil denen wird gesagt, hey, da ist jetzt niemand mehr. Das sind nur so ein paar so Hanseln, die da aufpassen, dass da nichts passiert. Aber die große Anzahl der Bevölkerung ist weg und man kann geil plündern gehen. Und die Mongolen machen sich natürlich auf den Weg und der Sultan so, ja,
Scheiße, die kommen ja voll scheiße. Nah.
Nochmal zurück.
Das heißt, ich kann es mir so vorstellen, die kommen also vom Norden ins Land, nach Indien und breiten sich im Grunde aus und kommen eigentlich diesem neuen Hauptsitz, dem neuen Sitz des Sultanats eigentlich immer näher, indem sie im Grunde ihre Grenze verschieben.
Nee, nicht ganz. Also so weit kommen sie gar nicht, aber sie sind halt kurz davor, die alte Hauptstadt einzunehmen, die ja immer noch Teil des Reiches ist. Also so oben sind einfach so wenig Truppen jetzt, dass sie den Norden kaum halten können. Und der Befehl kommt, zack, alle wieder zurück.
Also wirklich? Momentchen mal. Habt ihr schon ausgepackt? Perfekt. Lasst alles in den Koffern, wir gehen zurück.
Nee, ich stell mir so vor, dass so... aber... schon kälter hier als gedacht, oder? Hab nur ich den Eindruck, oder ist die Luft hier nicht so gut wie im Norden? Im Norden war schon schöner, oder? Gehen wir wieder zurück, oder?
Internet war auch irgendwie besser oben. Komm, lass gehen.
Genau, hier ist ja nur O2.
Ja, voll. Boah, ja, das ist aber echt, also so Geopolitik für Dummies, oder? Also wirklich mal. Deswegen bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich dachte natürlich, dass er sich oben irgendwie, also da irgendwie eine Art Schutzwall baut. dass da Leute drauf aufpassen, dass die Leute nicht jetzt einfach die leeren Häuser aus.
Ja, konnte er ja nicht, weil er hat ja die ganzen Kassen geplündert, um Raststätten und die Straßen auszubessern. Nach dem Süden.
Sehr dumm.
Geht er nicht. Frau Chandramouli fasst nochmal zusammen, was für eine richtig dumme Idee das war.
So overall, you know, though his intentions were good, it just was this very unfortunate chapter.
Unfortunate ist echt noch ganz nett gesagt, oder?
Ja. So, jetzt ist die Situation der folgende. Also er geht wieder in den Norden, schlägt die Mongolen zurück, ist dann wieder in Delhi und sitzt dann wieder auf seinem Thron. Aber kein Geld, keine zweite Hauptstadt, nichts. Die Leute sind alle stinksauer, haben Hunger. Und er hat kein Geld mehr in der Schatzkammer. Die Schatzkammer ist so gut wie leer.
So, wann bricht endlich mal ein Gebäude über ihn zusammen? Wann kommt der Zeitpunkt, in dem Karma sagt, so mein Freund, du hattest wirklich deine Chance. Jetzt hier, geh mal in das Holzhaus.
Bier stirbt, erzähle ich dir später noch.
Okay.
Es bricht kein Gebäude über ihm zusammen, aber er hat ja noch eine Idee. Er hat noch eine Idee, und zwar die Idee heißt Finanzreform. Silber und Gold sind im Moment total knapp, aber wir haben hier ja voll viel Kupfer. Lass doch einfach den Wert von Kupfer auf den Wert von Gold hochsetzen. Hätte er nur einen Finanzberater gefragt, hätte er gesagt, hey, das funktioniert nicht, das wird in einer Hyperinflation enden, weil das Land ist voll mit Kupfer. Plötzlich hat jeder viel, viel Geld. Alle haben sehr, sehr viel Geld. Es wird übrigens auch sehr, sehr viel gefälscht, weil seine Münzen richtig scheiße sind. Und Geld ist nichts mehr wert in Indien. Die Leute beschweren sich, es ist kurz vor einer Rebellion, Bin Tughlaq hätte sie hintergangen etc., absichtlich in Ruin getrieben, sagen die. Und schnell merkt er auch, das war eine dumme Idee, die ich da hatte. So richtig dumme Idee. Aber jetzt kommt der Punkt, das muss man ihm lassen. Er gesteht seinen Fehler ein und sagt zum Volk, hey, ihr könnt mit eurem Kupfer zum Palast kommen und wir geben euch den Wert vom Kupfer in Silber und Gold wieder. Was natürlich dazu führt, dass er jetzt plötzlich so richtig pleite ist.
Boah, der müht sich aber richtig ab. Das ist ja wirklich sehr traurig mit anzusehen.
Ja, er hat damals vor seinem Palast, heißt es, einen riesigen Haufen Kupfer, der im Innenhof des Palastes aufgetürmt ist, weil er einfach so viel Geld eingetauscht hat. Also er gibt sehr, sehr viel Geld in die Bevölkerung zurück, damit es nicht zu einer Rebellion kommt, zu einer fetten Rebellion.
Geht es den Menschen danach besser? Weiß man das?
Nein. Es geht ihnen nicht besser. Und weißt du, Rani, woher mein Nein kommt? Nämlich, es wird immer noch rebelliert. Der Typ ist jemand, der seine Feinde ausstopfen lässt.
Ausstopfen?
Ja. Der Typ ist jemand, der seine Feinde ausstopfen lässt, der mit harter Hand regiert und ein bisschen Zuckerbrot dahinter gibt. Und der Typ muss weg. Das ist irgendwann allen klar. Und die zweite Hälfte seiner Regentschaft ist auch so, dass er nur noch am Kämpfen ist und versucht, sein riesiges Reich zusammenzuhalten, weil die Leute einfach generell keinen Bock mehr haben. Mm. Das sagt mir auch unsere Expertin.
Und er verlor das Wohlwollen und den Respekt, den die Menschen ihm entgegenbrachten. Die zweite Hälfte seiner Herrschaft war also eine endlose Odyssee der Rebellion. Und das lag daran, dass das Volk überhaupt nicht glücklich war. Und wissen Sie, er hatte so sadistische Maßnahmen, um mit den Rebellen umzugehen. All das wirkte sich also gegen ihn aus.
Okay, also die erste Hälfte seiner Regentschaft ist so 1000 doofe Ideen. Die zweite ist einfach nur noch Rebellentum der Bürger.
Die zweite ist so, keine Ahnung, es ist wie wenn man versucht, mit so 5 Tellern zu balancieren und es einfach nicht hinkriegt und man kriegt immer mehr Scheiß draufgetan und er versucht so, nur mit dem Unterschied, dass sich Muhammad diese ganzen Teller selbst draufstellt.
Genau.
Alles Ergebnis seiner Blödheit.
Und er nimmt die Fischreste nicht runter, sondern die fallen ihm dann schön auf den Kopf danach.
Ja. Tatsächlich ist er sehr, sehr lange am Drücker. 26 Jahre regiert er. Aber in der zweiten Hälfte macht er eigentlich nichts mehr. Er hat keine Zeit mehr für Reformen, weil er andauernd mit irgendeinem Heer durchs Land reiten muss, um Aufstände niederzuschlagen. Er wird dann auch krank nach einem Rebellenaufstand 1351 und stirbt. Jetzt ist aber die Frage, Warum ist der so ein schlechter Sultan? Warum erinnern wir uns heute noch an ihn? Beziehungsweise warum erinnern sich die Inder noch an ihn? Und es ist ein ganz klarer Fall von, hätte er mal auf seine Berater gehört. Man kann ja auf seine Berater schimpfen. Es gibt genug Beispiele in der Geschichte, wo Berater auch Scheiße bauen. Aber so ein bisschen Crowdsourcing von Wissen vielleicht hätte ihm geholfen. Und nicht darauf zu vertrauen, dass er der Einzige ist, der hier jetzt immer super schlau ist und die beste Idee hat im Raum, the smartest guy in the room, ist Muhammad bin Tughlaq nicht gewesen.
Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Christian Alt und Anna Bühler. Herstellungsleitung Schalker Tätig. Produktion Elisabeth Fee.